Wir setzen heute fort mit dem Josua-Buch. Und heute ist das Kapitel 20 dran und dort geht es um die Zufluchtsstädte. Und bevor wir uns das genauer anschauen, was es damit auf sich hat und wie Gott das geregelt hat, habe ich ein Beispiel, das ich voranstellen möchte, dass wir uns einmal mal dort Gedanken machen. Folgende Situation. Ihr geht mit eurer Familie spazieren und lasst es euch gut gehen, genießt das Wetter. Ihr nehmt so ein bisschen Proviant mit. Einer von euch hat einen Apfel dabei, isst gerade einen Apfel und geht über eine Brücke, unten fahren Autos lang und er beugt sich so rüber und in dem Moment fällt ihm der Apfel aus der Hand und trifft unten auf die Windschutzscheibe eines Autos. Ich sage erstmal weiter nicht schlimm, die Windschutzscheibe hält das aus, aber diese Fahrerin dort, die erschrickt so, dass sie das Lenkrad verreißt und fährt gegen einen Pfosten dort und leider ist sie so schwer verletzt, dass sie daran stirbt. Der Mann ist so am Boden zerstört und in ihm kommt Hass hoch und er verfolgt dich. Er will Rache üben. Er geht davon aus, du hast es absichtlich gemacht. Was tust du? Was würdet ihr tun? Also wir würden uns heute gewöhnlich erstmal sozusagen an die Polizei wenden jetzt. Ne? Es geht also darum, dass der ganze Unfall ist aufgenommen worden. Ne? Aber ich habe die Möglichkeit, mich an die Polizei zu wenden und sage und ihnen das mitzuteilen. Ich werde jetzt von dem Ehemann, von der verstorbenen Frau jetzt verfolgt. Der meint's ernst. Ich bin nicht mehr sicher hier. Und dann haben wir die Einrichtung hier bei uns im Land, dass wir dann auch geschützt werden. Also es gibt für solche Fälle bei uns eben eine Regelung und wir können mit einem Schutz rechnen. Das war aber nicht immer so. Und deshalb ist es auch wichtig, dass bevor wir uns den Text lesen, dass wir uns einmal mit der Situation der frühen Menschheit beschäftigen und die Frage stellen, ja, wie war es damals, wenn so etwas aufkam? Und da ist es interessant, erstmal zu sehen, wie ist denn der Mensch, wenn er nicht so eine Regelung vorgesetzt bekommt? Wie reagiert ein Mensch von Natur aus? Und da haben wir sehr eindrucksvolle Beispiele, ganz am Anfang der Bibel. Denken wir doch mal an diese beiden Brüder, Abel und Kain. Was geschieht dort? Beide bringen ein Opfer und dabei ist Kain im Nachsehen, denn sein Opfer wird von Gott nicht akzeptiert oder angenommen. So, es geht lediglich darum, dass Gott eben das Opfer von Abel annimmt. Es ist ihm wohlgefällig. Das Opfer von Kain ist Gott. Es gibt auch Gründe dazu, auf die ich nicht näher eingehen will, aber das ist Gott nicht angenehm. Kain, der sieht das. Was kommt jetzt in ihm auf? Zorn, Eifersucht. Und das baut sich in ihm so auf, dass er vorsätzlich seinen Bruder erschlägt. Er sucht ihm auf und sozusagen er hat ihn wahrscheinlich eingeladen, ihm zu helfen dort bei seiner Feldarbeit, weil die treffen sich auf dem Feld und dort erschlägt er ihn. Also weil Gott sein Opfer nicht angenommen hat, erschlägt Kain Abel. Wir sehen eine gewisse Unverhältnismäßigkeit, eine schlimme Unverhältnismäßigkeit, die hier zutage kommt, nicht wahr? Und das setzt sich fort, wenn wir dann lesen in 1. Mose 4, die Verse 23 bis 24, da ist es Lamech, ein Nachkomme Kains, er erzählt dort stolz seinen Frauen und er sagt, hört mal, für eine Wunde erschlug ich einen Mann. Was er meinte, da hat wohl ein Mann ihm eine Wunde zugefügt, wodurch auch immer. Als Konsequenz hat er ihn erschlagen. Also Leben gegen Wunde. Und dann sagte er weiter, einen Knaben erschlug ich oder tötete ich aufgrund einer Strieme. Wir würden heute sagen, einen Kratzer. Da hat ihn den Junge getobt, hat ihn angestoßen, er hat sich den Ellbogen ein bisschen aufgeratscht, hat er ihn getötet. Und dann ist er sogar noch, denkt er in seinem Hochmut auch noch, dass dieser Schutz, den Gott Kain zugesagt hat, dass er sich den auch aneignen kann. Wir sehen also, was aus dem Menschen, in dem die Sünde zugenommen hat, was aus ihm geworden ist. Er ist voller Gewalttat, Hass und ist sogar noch stolz darauf. Und das ist ein Mensch, der ohne Eingreifen Gottes oder jetzt ohne eine Regelung Gottes sich selbst überlassen ist. Er reagiert unverhältnismäßig und das Morden breitet sich aus. Und da können wir vielleicht verstehen, dass Gott auch sagt, bevor er die Sintflut schickt, dass die Erde ist erfüllt von Gewalttat. Die Gewalt, die unverhältnismäßige Gewalt hat sich ausgebreitet unter den ganzen Menschen. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen, uns das ein bisschen genauer anschauen, dann verstehen wir vielmehr die Weisheit Gottes in dem Gesetz, das er Mose gab, wo er diese ganzen Probleme regelt. Denn Gott hat eben diese ganzen Situationen, wenn jemand zu Tode kommt oder wenn jemandem etwas abhanden kommt, ganz genau geregelt. Weil Gott wusste, wenn er in Bezug auf sein Volk, das er aus Ägypten herausgeführt hatte, dort nicht klare Regeln schafft, wird es ein Chaos, wird es eine Tragödie. Denn sie waren so als ganzes Volk unterwegs in der Wüste. Und wenn sich jetzt dort eine Unverhältnismäßigkeit oder eine unverhältnismäßige Gewalt ausbreiten würde, bevor sie das Ziel erreichen würden, hätten sie sich also gegenseitig dann dort platt gemacht. Und wenn wir jetzt dann als Beispiel einfach mal nehmen, dieses Gebot Auge um Auge, Zahn um Zahn, was ja heute so eines der bekanntesten ist, ne? Das ist so ein, wenn sich das gut merken kann, dann wird das auch teilweise falsch verstanden, dass hier nicht gemeint ist, okay, wenn der mir ein Auge ausgestochen hat, dann darf ich ihm auch eins ausstechen. Der Grund, warum Gott dieses Gebot gegeben hat, ist, um an die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Würde Gott nicht diese Einschränkung machen, dann würde der eine dem einen das eine Auge ausstechen, der andere würde ihm dafür beide ausstechen. Und vielleicht noch einen Finger abhacken oder so. Und es ist ja auch erstaunlich, wenn man auch schaut, welche Beispiele Gott hier nimmt. Nimmt das Auge und nimmt einen Zahn. Stellt euch das jetzt mal bildlich vor. Ich schlage jemand einen Zahn aus. Da heißt es, er darf mir auch nur einen Zahn ausschlagen. Also er muss dann schon genau zielen, dass es nicht zwei oder drei werden. Und das beleuchtet eben, dass das eben nicht kopflos, ne, dass diese Wiedergutmachung nicht kopflos ist. Beim Auge sieht's ähnlich aus. Da steht nicht geschrieben Arm um Arm, Bein um Bein. Ja, das wäre einfacher. Gott sensibilisiert den Menschen, dass er bewusst und auch korrekt handelt. Und hier wird eben eine ganz besondere Eigenschaft Gottes erkennbar, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Wir werden, wenn wir uns gleich noch weiter mit dem Text beschäftigen, wir werden zwei Eigenschaften Gottes in diesen Anordnungen klar erkennen können. Das ist einmal die Gerechtigkeit Gottes und die Gnade Gottes. Und beides geht immer so Hand in Hand. Und das finde ich immer so spannend, wenn ich diese alttestamentlichen Texte so lese, dass Gerechtigkeit und Gnade bei Gott immer so Hand in Hand geht. Es gibt aber bleiben wir mal bei diesem Gebot, Auge um Auge, Zahn um Zahn, gibt es aber noch einen anderen Aspekt und der sollte auch nicht unterbelichtet sein. Also einmal geht es um die Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Gott sorgt dafür, dass keiner überreagiert, aber zugleich sorgt er auch dafür, dass ein zugefügter Schaden auch Konsequenzen mit sich bringt. Also wenn man das mal so ganz allgemein so betrachtet, war es so, geht mir etwas kaputt, was meinem Nächsten gehört, ersetze ich es. Deswegen auch, ne, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Werkzeug um Werkzeug. Also es wird einfach der Schaden wieder gut gemacht. Das sollte vor allen Dingen dazu dienen, dass niemand einen Schaden zugefügt wird und er auf diesem Schaden sitzen bleibt. Und das sollte eben auch dazu führen, jetzt auch gerade bei dem Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass nicht jemand so leichtfertig den anderen verletzt oder leichtfertig etwas kaputt macht. Er wusste, wenn ich einen Schaden zugefügt habe, dann muss ich dafür auch gerade stehen. Das wird nicht nur erwartet, das wird von Gott per Gesetz gefordert. Wie sieht's aber aus jetzt mit dem Leben? Na, mit dem Zahn ist es noch überschaubar, mit dem Auge schon schlimmer, aber auch noch, ich sag mal so, kann man noch weiter mit leben, aber was ist mit Leben? Wir haben das Beispiel vorhin gehabt. Wenn ich durch mein Verhalten jemanden das Leben nehme, in diesem Fall habe ich gesagt, zwar ist die Ehefrau, die verliert ihr Leben, ich kann das nicht wieder ersetzen. Ich kann diese Frau, die kann ich nicht wieder irgendwie ersetzen und dem Mann zurückgeben. Und da lesen wir mal einfach jetzt auch mal aus Mose, aus 4. Mose 35, Verse 20 bis 21, was Gott dort dem Volk Israel als Gesetz gegeben hat, in so einem Fall. Und wenn er ihn aus Hass gestoßen, es geht hier quasi um einen Streit, ich lese einfach so mitten im Text mal rein, wer ihn aus Hass gestoßen oder in böser Absicht etwas gegen ihn geworfen hat, so dass er gestorben ist, oder ihn aus Feindschaft mit seiner Hand geschlagen hat, so dass er gestorben ist, dann soll der Schläger unbedingt getötet werden. Er ist ein Mörder, der Bluträcher soll den Mörder töten, wenn er ihn trifft. Also Leben um Leben. Oder Tod um Tod, müsste man genauer eigentlich hier sagen. Ja. Hier wird klar definiert, wenn man die Verse davor liest, werden noch einige Details genannt, wenn jemand mit dem Holz oder mit einem anderen Gegenstand jemanden tötet. Es wird also sehr genau geregelt. Aber es wird gesagt, wenn jemand aus Zorn, aus Hass, im Streit den anderen so verletzt, dass er stirbt, ist er ein Mörder. Und als Konsequenz muss er, steht hier geschrieben, ebenfalls getötet werden, und zwar von dem Bluträcher. Das war in der Regel der nächste Verwandte, der diese Aufgabe dann hatte, diese Gerechtigkeit herzustellen. Klingt für uns sehr fremd, nicht wahr? So sind wir eben nicht aufgewachsen, das kennen wir nicht. Die sogenannte Todesstrafe, hier wird sie von Gott sehr eindeutig und sehr klar eigentlich dem Volk Israel vorgeschrieben. Und auch hier möchte ich darauf aufmerksam machen, was der Anlass war, warum Gott das so regelt. Es sollte dazu dienen, dass solche Handlungen im Affekt, wie man so sagt, solche Handlungen im Zornesrausch oder im Streit nicht Schule machen sollten. Heute geht man schnell dahin und sagt, ja, der ist nicht zurechnungsfähig. Damals war es so, haben Zeugen beobachtet, dass er wütend war, dass er voll Hass erfüllt war und hat jemanden getötet. Dann wusste er, diese Person eigentlich schon im Vorfeld, die Konsequenz ist die Todesstrafe. Und das hat eben auch davor bewahrt, unachtsam oder sich einfach so in diesen Rausch des Zornes oder des Hasses hineinzubegeben. Man war sich der Konsequenz bewusst. Und Gott hat somit verhindert, dass genau das passiert, was wir von Lamech gelesen haben. Gott hat da einen Riegel vorgeschoben. Wir sehen auch hier, dass Gott in diesem Fall eben auch ganz klar gerecht ist. Wenn jemand des anderen Leben nimmt, soll er auch mit dem Leben dafür bezahlen. Wie sieht es aber jetzt aus, jetzt kommen wir langsam zu unserem Text, wie sieht es aber aus, wenn es ein Unfall war, wie ich das ganz am Anfang beschrieben habe? Ich habe ja nicht absichtlich dort den Apfel runtergeworfen. Der ist mir also einfach aus der Hand gefallen. Das tut mir auch schrecklich leid, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Aber die Konsequenz oder die Folge, meine ich, die ist schon wirklich schlimm. Wie sieht es in so einem Fall aus? Und hier muss man sagen, seid ihr vielleicht ein bisschen überrascht, zunächst einmal muss man sagen, gilt die gleiche Regelung, Leben um Leben, weil der Verlust ja nicht ersetzt werden kann. Das war zunächst einmal, die Regelung blieb auch in so einem Fall bestehen, aber jetzt kommt der Aspekt der Gnade, der Eigenschaft Gottes der Gnade. Gott schafft eine Möglichkeit, dass dem Unfallverursacher doch noch Gnade zuteil wird oder dass er einen Schutz erfährt. Und dazu bestimmt Gott eben diese Zufluchtsstätte. Schon interessant, schon Mose gibt ja diese Anordnung. Und das wird dann dort bei Josua nach der Landeinteilung eben auch so umgesetzt. Und dazu lesen wir uns jetzt mal Josua 20. Ich denke, jetzt haben wir so ein bisschen auch den Kontext, warum oder was das überhaupt damit auf sich hat, wozu das notwendig war. Und da sehen wir auch, wie wichtig die Zufluchtsstädte waren. Denn ich denke, wer sich so ein bisschen da Gedanken macht, der kommt zu einem Ergebnis, das ist doch wirklich schnell passiert. Ne? Ich bin vielleicht ein bisschen unachtsam beim Autofahren, ein bisschen abgelenkt, der andere kommt ein bisschen so von der Fahrbahn ab, der andere lenkt gegen den Baum und ist tot. Es war ja nicht meine Absicht, aber es ist passiert und es kann schnell passieren. Und es ist mit Sicherheit damals auch nicht selten passiert, weil man mit viel Werkzeug hantiert hat, zum Beispiel mit einer Axt. Und wenn die dann oben sich gelöst hat vom Stiel, war ruckzuck mal der nächste schwer getroffen. In so einem Fall hatte der Schuldige oder der Totschläger, wie auch genannt wird, die Gelegenheit, Zuflucht einer Zufluchtsstätte zu finden. Josua 20. Und der Herr redete zu Josua: Rede zu den Söhnen Israel, bestimmt für euch die Zufluchtsstätte, von denen ich durch Mose zu euch geredet habe, damit dorthin ein Totschläger fliehen kann, der jemanden aus Versehen unabsichtlich erschlagen hat. Sie sollen euch als Zuflucht vor dem Bluträcher dienen. Und er soll in eine von diesen Städten fliehen und am Eingang des Stadttores stehen und vor den Ältesten jener Stadt seine Sache vorbringen. Und sie sollen ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Ort geben, damit er bei ihnen wohnt. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, dann sollen sie den Totschläger nicht in seine Hand ausliefern, denn er hat seinen Nächsten unabsichtlich erschlagen und hat ihn vorher nicht gehasst. Und er soll in jener Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat, bis zum Tod des Hohenpriesters, der in jenen Tagen sein wird. Dann mag der Totschläger zurückkehren und in seine Stadt und in sein Haus gehen, in die Stadt, aus der er geflohen ist. Und sie heiligten Kadesch in Galiläa auf dem Gebirge Naphtali und Sichem auf dem Gebirge Ephraim und Kirjat Arba, das ist Hebron, auf dem Gebirge Juda. Und jenseits des Jordan östlich von Jericho bestimmten sie Bese in der Wüste, in der Ebene aus dem Stamm Ruben und Ramoth in Gilead aus dem Stamm Gad und Golan in Bachan aus dem Stamm Manasse. Das waren die bestimmten Städte für alle Söhne Israel und für den Fremden, der in ihrer Mitte weilte, dass dort jeder fliehen konnte, der jemanden aus Versehen erschlagen hatte, damit er nicht durch die Hand des Bluträchers starb, bevor er vor der Gemeinde gestanden hatte. Es wurden 6 Städte bestimmt. 3 Städte diesseits und 3 Städte jenseits des Jordan. Die Städte, die waren so gelegen, dass aus allen Gebieten Kanaans ein Betroffener innerhalb eines halben Tages circa diese Stadt erreichen konnte. In dem Bereich der die ersten, also diesseits des Jordans, diese 3 Städte, die lagen alle erhöht. Das heißt, steht geschrieben, auf dem Gebirge. Sie waren erkennbar. Man konnte sie quasi sehen und auch dann dorthin fliehen. Zudem symbolisiert dieses auf dem Gebirge auch quasi eine geschützte Stellung. Und auf der anderen Seite des Jordans gab es dann eben auch 3 Städte, die dafür dann ja zur Verfügung gestellt wurden. Bemerkenswert ist, alle diese Städte waren Städte, wo Leviten wohnten, beziehungsweise es waren Städte, die den Leviten gegeben wurden. Ausschließlich. Alle Zufluchtsstädte waren bewohnt von Leviten. Und wie wir ja wissen, hatten die Leviten besonders die Aufgabe, die Opfer zu bringen und somit durch diese Opferdienste die Sühnung bei Gott zu erwirken. Also sie waren eigentlich diejenigen, die immer vor Gott getreten sind, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Und von daher ist auch interessant, dass gerade diese Städte auch den Leviten gehörten oder beziehungsweise ihnen zur Verfügung gestellt wurden, um dort zu wohnen. Und jetzt lief es so ab, jemand, der dann von diesem Bluträcher verfolgt wurde, der konnte dann vor diese Stadt fliehen. Er musste dann sein Anliegen vortragen. Er wurde dann in die Stadt genommen. Und dort wurde dann dafür gesorgt, dass eine Gerichtsverhandlung stattfand, weil kann ja jeder kommen und sagen, es war aus Versehen, es war nicht extra. Irgendwoher kenne ich das. Es war nicht extra. Ja. Kann ja jeder sagen. Deshalb wurde die Sache sehr genau untersucht. Es wurden Zeugen gesucht und dann gab es eine ordentliche Gerichtsverhandlung, wo das Ganze geprüft wurde. Und wenn sich das bestätigt hat, dass es nicht absichtlich war, dann durfte er in dieser Stadt bleiben. Es stellte sich heraus, dass es aus Zorn oder Absicht war, musste er diese Stadt verlassen und war somit dem Bluträcher ausgeliefert. Er durfte, wenn jemand jetzt unabsichtlich jemanden getötet hat, durfte er in dieser Stadt bleiben, aber es gab eine Bedingung. Er durfte die Stadt nicht verlassen. Ihm wurde der Schutz dieser Stadt zugesichert, aber außerhalb dieser Stadt wurde ihm kein Schutz gewährt. Das finden wir hier in Josua nicht, aber in 4. Mose 35 wird das klar zum Ausdruck gebracht. Verlässt jemand die Stadt, ist er dort eben nicht sicher. Und somit war er, wenn er in dieser Stadt war, sozusagen ein Abhängiger von dem hohen Priester. Denn es heißt, solange der hohe Priester lebt, solange muss er in dieser Stadt bleiben und darf nicht wieder zurück in sein Land, in seine Stadt, in sein Haus, weil er dort eben nicht sicher ist. Somit war er so eine Art wie Gefangener des hohen Priesters und abhängig von diesem hohen Priester. Aber er war dafür eben sicher, er konnte mit dem Schutz rechnen. Nun stellen wir uns die Frage, was sagt uns dieser Text heute? Wir sehen hier nämlich auch eine Typologie auf Christus hin, durch diese Zufluchtsstätte, auch durch den hohen Priester. Und wahrscheinlich hat der Hebräerbriefschreiber diese Zufluchtsstätte so auf dem Schirm gehabt oder daran gedacht, wo er in Hebräer 6, 17 und 20 schreibt. Lass uns das mal lesen. Die 17 bis 20, sonst ist es so aus dem Kontext gerissen. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Also hier sehen wir, dieser Hohepriester wird hier erwähnt und wir haben die Zuflucht zu ihm genommen. Diese Zuflucht, diese Begrifflichkeit, die deutet hier auf diese Zufluchtsstätte hin. So wie damals ein Schuldiger, also ein Totschläger, ein Schuldiger, die Zuflucht suchte in diesen Zufluchtsstätten. Er ist dahin gerannt, so schnell er konnte, ohne Umwege, weil er wusste, nur da bin ich jetzt sicher. Heißt es hier im Hebräerbrief, so haben wir unsere Zuflucht bei Christus gesucht. In ihm finden wir die Zuflucht, in ihm haben wir den Schutz. Dann heißt es weiter in Römer 8, 1 bis 4, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Schaut mal hier, in Christus sind, quasi in dieser Zufluchtsstätte. Es gibt für die also keine Verdammnis, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat Jesus dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also diejenigen, die in dieser Zufluchtsstätte in Christus sind, für die gibt es keine Verdammnis, die sind sicher. Und auch die Namen sind interessant, dieser Städte. die geben einen Hinweis. Ich will jetzt nicht sagen, sie bedeuten das, wie vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber sie geben so auch so diesen Hinweis auf Christus. Ich lese das mal vor, das ist aus dem Kommentar von Matthew Henry. Manche sagen, dass die Namen der Städte von Bedeutung sind, wenn man sie auf Christus anwendet. Unsere Zuflucht. Kadesh bedeutet heilig und unsere Zuflucht ist der heilige Jesus. Sichem heißt Schulter und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Hebron heißt Gemeinschaft und der Gläubige werden in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, gerufen. Beser ist eine Feste, denn er ist für alle eine Feste, die auf ihn vertrauen. Ramoth ist hoch oder erhöht, denn Gott hat ihn zu seiner Rechten erhöht. Golan bedeutet Freude oder Frohlocken, denn alle Gläubigen sind gerechtfertigt und freuen sich in ihm. Können wir zusammenfassend sagen, solange wir uns in Christus, das heißt in seiner Gerechtigkeit bergen, sind wir sicher vor dem ewigen Tod. Außerhalb von Christus verlangt das Gesetz die Bestrafung unseres Fehlverhaltens und somit den Tod. Deshalb durfte diese Stadt nicht verlassen werden. Außerhalb war der Schutz nicht gewährleistet. Und genauso ist es auch für uns heute. Wenn wir in Christus sind, geschrieben, erwartet uns keine Verdammnis. Aber wenn wir meinen, wir schaffen es alleine, ohne Christus, ohne seinen Schutz, dann wird uns die Konsequenz hart treffen. Es ist die einzigste Bewahrung, der einzigste Zufluchtsort, der Schutz ist in Jesus. Denn wer kann sich freisprechen von uns, von Schuld? Wer kann sagen, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen? Also sind wir im Grunde genommen Gejagte. Alle Gejagte. Es ist nur die Frage der Zeit, wann uns unser Urteil trifft. Und da hat Gott in seiner Gnade uns einen Zufluchtsort gegeben, den wir aussuchen dürfen. Und das, glaube ich, gibt uns auch immer wieder diese Dankbarkeit, dass wir uns sagen, eigentlich bin ich aufgrund meiner Sünde, aufgrund meiner Fehlverhalten schutzlos ausgeliefert der Konsequenz dieser meiner Sünde. Wenn ich zu Christus komme, dort finde ich Zuflucht. Und erstaunlich ist ja auch, dass es nicht nur den Juden zugesagt wurde, sondern auch den Fremdlingen, auch denjenigen, die sich unter ihnen aufhielten, wurden diese Zufluchtsstätte zur Verfügung gestellt. Hier sehen wir auch wieder, dass Gott seine Arme ausbreitet und jeden zu sich ruft. Nicht sagt, ja, für Israel okay, aber für die anderen schauen wir mal. Nein, Gott bietet, Christus bietet einem jeden seinen Schutz an. Vorausgesetzt, du suchst seine Zuflucht auch bei ihm. So ein Totschläger, der könnte auch sagen, okay, ich bin schneller, ich bin stärker, ich kriege das schon hin. Er flieht in die eine Stadt, in die andere Stadt, also ist nicht Zufluchtsstätte, sondern versteckt sich dann in Höhlen, überlegt vielleicht sogar, dass er es mit dem mal aufnimmt. Aber es ist ein Leben, wo er gejagt ist, ein Leben in Angst, ein Leben, wo er nie weiß, ob er den nächsten Tag noch überlebt. Und so ist es auch, wenn wir ohne Christus leben. Es ist ein Leben ins Ungewisse, ein Leben in Angst. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich kann mir des Schutzes nicht gewiss sein. Anders ist es, wenn wir bei dem Herrn sind. Dort können wir zur Ruhe kommen. Lass uns dem Herrn dafür danken, für diese Gnade, die er schon im Alten Testament hier so vorgeschattet hat. Und wir sehen auch so diese Weisheit in seinem ganzen Ratschluss, dass er auf der einen Seite vollkommen gerecht ist, aber auf der anderen Seite auch seine Gnade offenbart, die im Christus seinen Höhepunkt findet. Lass uns ihm dafür danken.